Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe, durch selben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderber entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist im Dunkel und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel herkommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, aufmerksam darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Bis dahin, das Wort Gottes. Amen.
Nun hat Andi schon den Text gelesen. Ich habe ihn nochmal gebeten, das ganze Kapitel zu lesen. Und einige Verse aus diesem Kapitel haben wir ja schon besprochen in den Predigten zuletzt. Heute möchte ich euch bitten, noch einmal aufzustehen und mit mir den 19. Vers zu lesen. Und so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, aufmerksam darauf zu achten, als auf ein Licht an einem dunklen Ort, das da scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der zentrale Begriff, nicht nur dieses Verses, sondern der gesamten Passage, die wir hier vor uns haben, lautet das prophetische Wort. Damit sind die heiligen Schriften der Bibel gemeint, da sie von Menschen vermittelt wurden, die durch den Heiligen Geist das Wort Gottes redeten und schrieben und deshalb in der Tat Propheten waren. Was sagt Petrus nun über das prophetische Wort? Das interessiert uns. Erstens sagt er, es besteht nicht aus Legenden und Fabeln. Die Bibel berichtet uns zum Beispiel, und davon spricht Petrus in den Versen zuvor, von dem sogenannten Verklärungsberg. Da war Jesus mit den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, und dann kam auch noch Elia und Mose dazu. Sie erschienen ihnen und vor den Augen der Jünger wurde Jesus verwandelt und ein helles, weißes, herrliches Licht wurde sein Körper umgestaltet. Und dann kam diese Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Solche und ähnliche Berichte stehen in der Bibel und die Welt nennt sie Legenden. Mein Religionslehrer schon vor vielen Jahren auf dem Gymnasium, der hat mich immer wissen lassen, ich hatte dann nach meiner Bekehrung dort in den oberen Klassen der Schule auch nicht zurückgehalten, von Jesus Christus zu reden. Und das gefiel meinem Religions- und Deutschlehrer überhaupt nicht. Ich will ihm nicht unterstellen, dass es deshalb mit mir im Deutsch so bergab ging, was die Noten anging. Aber er hat immer betont, die Bibel und ihre Berichte und Geschichten seien Mythen, seien Legenden und die kann man nicht wirklich als historische Ereignisse darstellen und verstehen. Ein Kirchenbeauftragter der evangelischen Kirche schrieb zum Jahr der Bibel, dieses Jahr, die Bücher der Bibel seien keine wirklichen historischen Ereignisse, sondern sie würden viel mehr religiöse Entwicklungen, Visionen und Legenden beschreiben. Kann man sich vorstellen, dass man bei einer solchen Bewertung der Heiligen Schrift viele Menschen gewinnen kann für den Glauben? Aber Petrus sagt, wir sind nicht klugen Legenden gefolgt. Er sagt es ausdrücklich, steht es in der Bibel. Aber wir klugen Zeitgenossen wissen das natürlich besser. Wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Es ist schon eine ziemliche Unverfrorenheit, um nicht zu sagen Vermessenheit, zu behaupten, die Bibel sei Legende, wenn doch Augenzeugen sagen, es ist keine Legende. In gleiche Richtung geht auch Johannes, wenn er von Jesus spricht. Er sagt, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, und er geht immer weiter, um es klar zu machen, was unsere Hände betastet haben von dem Wort des Lebens, er meint Jesus. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns in Jesus Christus erschienen ist. Die Schreiber der Bibel beteuern uns an allen Enden der Schrift, dass sie gesehen, dass sie betastet, dass sie gehört, dass sie gefühlt, dass sie erlebt haben. Sie schreiben nicht nur, sondern sie geloben es uns, dass das wahr ist, was sie geschrieben haben. Die haben schon geahnt, dass es da Menschen gibt, die sagen, das werden nur Fabeln und sind nur Fabeln. Das haben sie schon gewusst. Deswegen haben sie es richtig klar gemacht, damit kein Irrtum besteht. Und als Johannes sein Evangelium abschließt, das Evangelium Johannes, da sagt er nochmal, um es zu besiegeln, zu beglaubigen, dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Ja, sag doch Amen, wenn er an die Heilige Schrift glaubt. Und die Leute sagen, nein, es ist eine Legende. Sie sagen, es ist Märchen. Sie behaupten, dass die Schreiber der Bibel falsche Zeugen sind. Wisst ihr, was da bei Gericht drauf steht? Welche Strafe? Falschaussagen zu machen und dann noch quasi zu geloben? Es ist Wahrheit. Das ist schon harter Tobak. Und ich bin sicher, und Gott sagt es, er wird die Menschen wegen dieser Verleumdung, die sie den Zeugen Christi gegenüber machen, er wird sie richten für diese verleumderische Tätigkeit. Petrus, er sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine herrliche Majestät selber gesehen, die Stimme gehört. Es sind keine Fabeln. Und ich sage einfach mal, wir brauchen und müssen uns nicht verunsichern lassen. Die Bibel besteht nicht aus Legenden, sondern sie ist göttliche Wahrheit. Da kommt doch ein sehr gelehrter Mathematiker zu einem gläubigen Pfarrer und sagt, Herr Pastor, was würden Sie machen, wenn schließlich die Mathematik beweisen würde, dass die Bibel doch verkehrt ist? Dann hat dieser gläubige Bruder gesagt, wissen Sie was, Herr Professor, dann würde ich so lange warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Das, ja, da könnt ihr wirklich mal in die Hände klatschen, wenn man dann das will, ne? So, das ist wirklich wahr. Und ich denke, wir dürfen wir wollen uns nicht provozieren lassen von Menschen, die einfach solche Behauptungen aufstellen unter dem Deckmantel eines Professors oder eines Gelehrten oder so. Nein, ich glaube den Zeugen. So wie ein Richter einem Zeugen glaubt, der Aussagen macht und sagt, ich kann erschwören, dass das wahr ist. Kein Richter kommt dann auf den Gedanken und sagt, das können wir nicht annehmen, du lügst. Nein, es ist Wahrheit. Die Menschen machen ja sogar Gott zum Lügner. Also Petrus sagt, das prophetische Wort ist keine Legende. Dann sagt er weiter, als zweites, das prophetische Wort ist vom Heiligen Geist eingegeben. In Vers 20 und 21 steht geschrieben, dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das ist gewaltig. Die Bibel erzählt uns, und Petrus sagt uns, es die Heiligen Schriften gehen nicht auf eine menschliche Idee zurück. So wie ein Journalist sagt, das muss ich berichten. Sondern sie sind getrieben. Er benutzt ein Wort, das Paulus auch benutzt, von seinem Schiffbruch her. Auf dem Weg nach Italien sind sie ja mal in große Seenot geraten, haben sie die Segel gestrichen und auch die Ladung über Bord geworfen, damit sie nicht kaputt gehen. Und als sie das alles gemacht haben, dann sagt der Apostel Paulus, schreibt Lukas in dem Bericht der Apostelgeschichte, und sie ließen sich mit dem Schiff treiben. Dieses selbe Wort benutzt Petrus hier, die Menschen wurden getrieben vom Heiligen Geist. Nicht vom Sturm, sondern von Gottes Geist waren die mehr als 40 Bibelschreiber getrieben. Sie waren keine allgemeinen Autoren, die sich dachten, irgendetwas aufzuschreiben. Nein, Gottes Geist erfasste sie, er riss sie mit sich, er trieb sie. Allein im Alten Testament, ihr müsst das mal durchgehen unter diesem Aspekt, vor diesem Hintergrund, allein im Alten Testament heißt es 2000 Mal mindestens, dass Gott zu den Menschen sprach. Der Herr redete und sprach, heißt es. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Ich lege meine Worte in deinen Mund. So spricht der Herr. Die Propheten bezeichneten diese Anrufe Gottes auch als die Last des Herrn. Sie standen unter einem Befehl, den sie sich nicht widersetzen konnten. Es ist ein Wort, die Last des Herrn, als Ausdruck, das die Nötigung beschreibt, mit der Gott diese Menschen zur Übermittlung der Botschaft drängte. Denn oft war die Botschaft zu schwer und sie verstanden selbst nicht, was sie geredet haben. Sie haben etwas geschrieben, wovon sie selber keine Ahnung hatten, woraus sie sich keinen Reim machen konnten. Wir haben das schon im ersten Petrusbrief gehabt, eine dieser Stellen, da heißt es, wegen dieser Errettung, von der die Propheten im Alten Testament geschrieben haben, wegen dieser Errettung haben sie gesucht und nachgeforscht, auf welche Zeit der Geist des Christus hindeutete. Ihnen wurden Dinge geoffenbart, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehrten. Selbst die Engel konnten das nicht ergründen, was da geschrieben, was da verfasst wurde. Und auch nicht die Schreiber selber. Das ging über ihren Horizont, weil es eine Offenbarung war, die erst in späterer Zeit entschlüsselt werden sollte. Aber die Menschen haben das alles niedergeschrieben unter der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen kann man wirklich sagen, die Bibel ist nicht das Ergebnis der Druckerpresse, sondern die Bibel ist ein heiliges Wunder Gottes. Außergewöhnlich, das gibt es nicht noch ein zweites Mal. Die Heilige Schrift ist Gottes wunderbares Wort. Halleluja, das ist doch schön. Manchmal geschah dieser Prophetendienst sogar, wie ich schon erwähnte, gegen den eigenen Wunsch und Willen der Menschen. Wir erinnern uns an Jeremia, da heißt es von ihm, und er selber schreibt es sogar noch rein, er sagt, du bist mir zu stark geworden, du hast mich überwunden. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht, weil er diese schweren, unverständlichen, prophetischen Botschaften, die Menschen geärgert haben und durcheinander gebracht hat, er wollte das nicht mehr rausgeben. Er wollte das nicht mehr sprechen und nicht mehr schreiben. Und er hat gesagt, ich will nicht mehr in seinem Namen, im Namen Gottes reden. Aber dann konnte er nicht innehalten und sagt in Jeremia 20, Vers 9, dann brannte es doch in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen. Ich suchte es auszuhalten, aber ich konnte nicht. Und er blieb ein Botschafter Gottes durch den Heiligen Geist. Halleluja! Oh, die Bibel, sie geht auf Gott zurück und auf seine Propheten, zu denen er geredet hat, durch das Treiben und Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich kommt die Frage auf, ja, sind die Propheten und Bibelschreiber denn Stereotypisten gewesen? Haben sie mechanisch und willenlos arbeiten müssen? Nein, nein, wir glauben nicht an eine mechanische Inspirationslehre, bei der die Menschen nichts anderes als ein neutrales und totes Medium gewesen sind. sondern es sind Menschen gewesen, wie Gott sie geschaffen hat. Und die verschiedenen Stilarten, die geprägt waren durch den unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, durch die unterschiedliche Sprache, durch die unterschiedlichen Jahrhunderte. Die Bibel ist insgesamt über einen Zeitraum von 1600 Jahren entstanden. Verschiedene Berufsgruppen waren da. Petrus war ein Fischer. Daniel war ein Staatsmann. Amos war ein Hirte. Paulus war ein Theologe. Lukas war ein Arzt. Matthäus war ein Zollbeamter. Das ist selbstverständlich alles mit eingeschlossen. Gott hat die Persönlichkeit der Menschen nicht ausgeschaltet und ausgelöscht. Darin erweist sich ja gerade das Wunder Gottes. Der Herr leitete sie und lenkt ihre Herzen, ihre Gedanken und Sinne. Und das schaffte ein irrtumsfreies Ergebnis. Wir glauben an die verbale Inspiration der Heiligen Schrift. Da ist kein Wort zu viel, noch nicht mal ein I-Punkt. Und wir hüten uns, einen davon wegzunehmen. So sagt es die Offenbarung. Sagt ihr Amen? So wie es ist komplett, ohne Notwendigkeit, es zu verändern. Gottes heilige Schrift. Gott gebrauchte Menschen. Aber die Bibel ist dennoch ganz und gar Gottes Werk. Und die persönliche Konsequenz aus diesen beiden Punkten ist letzten Endes: Was willst du mit der Bibel machen? Wie ist deine Stellung zu diesem heiligen Schrift? Ich habe mich gefreut, von dem, glaube ich, von uns allen geschätzten Evangelisten Billy Graham zu lesen, wie auch er in jungen Jahren, auch schon als er anfing zu predigen, immer wieder Zweifel hatte. Er hat es auch mit liberaler Theologie zu tun, mit der sogenannten, kritisch historischen Methode, und er ist manchmal auch durcheinander gewesen. Und da sagt er: Ich weiß noch, wie ich einem Pfad entlang ging, durch den Wald streifte und innerlich beinahe mit Gott kämpfte. Ich duellierte mich mit meinen Zweifeln, meine Seele war ins Kreuzfeuer geraten. Schließlich lieferte ich in meiner Verzweiflung meinen Willen dem sich in der Bibel offenbarenden lebendigen Gott aus. Und hört mal, ich kniete vor der aufgeschlagenen Bibel nieder und betete: Herr, vieles in diesem Buch verstehe ich nicht. Aber du hast gesagt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Alles, was ich von dir bekommen habe, habe ich im Glauben genommen. Herr, in diesem Augenblick akzeptiere ich im Glauben die Bibel als dein Wort. Ich akzeptiere sie ganz. Ich akzeptiere sie ohne Vorbehalt. Während des Evangelisationsfeldzugs in Los Angeles habe ich das Geheimnis dann entdeckt, welches meinen Dienst verändert hat. Ich hörte damit auf, beweisen zu wollen, dass die Bibel wahr ist. Ich war mit mir selbst ins Reine gekommen und dieser Glaube übertrug sich auf die Zuhörer. Und immer wieder hörte ich mich predigen: die Bibel sagt, und ich erkannte die Autorität der Heiligen Schrift. Ich kam dahin, dass ich keine meiner alten Predigten mehr gebrauchen konnte. Während ich 6 bis 8 Stunden am Tag arbeitete, empfing ich neue Botschaften, die Gott mir ins Herz brannte. Ich ließ die Illustrationen bleiben und zitierte jeden Abend zwischen 25 und 100 Bibelstellen in einer einzigen Predigt. Ich habe festgestellt, dass die Menschen der Wucht des Wortes nicht widerstehen können. Auch der hartgesottenste Sünder muss davor kapitulieren. Halleluja! Oh, ihr Lieben, das ist es, was ich eigentlich auch so persönlich entdeckt und erfahren habe. Ich kann das nur nicht so wunderbar ausdrücken wie Billy Graham. Deswegen habe ich seine Worte gebraucht. Und ich denke, das ist es, was du auch entscheiden musst für dein Leben. Wie stehst du zur Bibel? Du kannst beigehen, sie auseinandernehmen, sie in Frage stellen, sie bezweifeln und nur noch Widersprüche suchen. Das kannst du alles. Aber du kommst nicht weiter. Mach es doch wie Billy Graham. Ich will keine Form daraus machen. Schlag die Bibel auf, knie nieder und sag: Herr, ich möchte im Glauben die Heilige Schrift als dein Wort akzeptieren und sie als Fundament erwählen, worauf ich mein Leben baue. Und du wirst sehen, welche Macht und Autorität, welche Kraft und Göttlichkeit in den heiligen Schriften der Bibel ist. Wir haben desto fester das prophetische Wort in Jesu Namen. Und alles Volk sagt: Amen. Halleluja. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir bleiben bei diesem Textwort. Wir haben umso fester das prophetische Wort. Ich will es noch einmal lesen. So halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, aufmerksam darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufleuchtet in euren Herzen. Wir sollen also festhalten, aufmerksam festhalten an dem prophetischen Wort. Das sind ja nachdenkenswerte Ausdrücke. An dem Wort festhalten, man will es uns aus der Hand reißen. Merkt ihr als bekennende Christen das mitunter auch an eurem Arbeitsplatz und wo ihr es mit ungläubigen Menschen zu tun habt? Auch in den Medien, überall will man uns die heiligen Schriften aus der Hand und vor allen Dingen aus dem Herzen reißen. Und immer wieder will man uns einschärfen: Es ist ein Buch unter anderen Büchern, du hast die Wahl und die Alternative. Petrus sagt: Lasst das nicht geschehen mit euch. Haltet fest an dem prophetischen Wort. Aus dem unveränderlichen, konservativen Wort soll unbedingt ein modernes Wort werden. Ich will mal sagen, ein soziales Wort. Ein linkes Wort wollen Leute daraus machen. Ich sag euch, ihr lieben Freunde, lasst das nicht geschehen. Petrus sagt nicht: Wenn die Zeit so ins Land geht und ein Jahrtausend nach dem anderen geht, müsst ihr wissen, die Denkweisen der Gesellschaften verändern sich und dementsprechend müsst ihr immer die heiligen Schriften anpassen, damit das Wort immer auch akzeptiert werden kann von dem modernen Menschen und seiner Bildung. Oh nein! Dann wäre die Heilige Schrift nicht göttliches Wort. Aber wenn sie göttlich ist, dann ist sie so unwandelbar, wie der lebendige Gott selber unwandelbar ist. Stimmt das? Ja, so ist das, ihr Lieben. Petrus sagt: Haltet fest an dem prophetischen Wort, wie es von Anfang gegeben war, und bleibt dabei. Und er verstärkt diesen Appell noch und sagt: Achtet aufmerksam auf das prophetische Wort. Das hat mir gefallen. Und das ist auch so die Sehnsucht meines Herzens. Man achtet ein bisschen auf das prophetische Wort, man streicht ein bisschen drüber, tickt es ein bisschen an und dann macht man sich selber so seinen theologischen Reim daraus. Nein, ihr Lieben, Petrus sagt, so können wir nicht mit Gottes Wort umgehen. Wir müssen sorgfältig bleiben. Wir müssen fair bleiben mit dem Wort Gottes. Es ist nicht Menschenwort. Sondern es haben Menschen geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Nicht durch den Willen eines Menschen ist es entstanden, sondern durch den Willen Gottes ist es entstanden. Deswegen sagt er: Seid aufmerksam. Lasst es nicht aus dem Auge, betrachtet jedes Detail, lasst nichts weg, fügt nichts hinzu. Ich sage den Christen gern, und so mache ich es auch mit meiner lieben Frau: Wenn wir Andacht haben, dann wollen wir das Wort Gottes lesen. Und dann fliegen wir nicht drüber weg, oh wie schön, sondern dann bleiben wir stehen. An jedem Vers, an jedem Posten, an jedem Wort. Und wir gucken nochmal, wir haben andere das übersetzt. Und ich habe den Vorteil, dass ich ein bisschen Griechisch auf dem Gymnasium gelernt habe. So kann ich sogar noch in das Original Griechisch hineinschauen. Und dann erfreut uns das Wort Gottes. Und dann entfaltet es diese Kraft. Und dann merken wir, es lohnt sich, an dem prophetischen Wort festzuhalten und aufmerksam daran zu denken und es zu beachten, dass nicht ein Wort auf die Erde fällt. Nun liefert uns der Apostel zwei gute Gründe dafür, dass wir festhalten sollen an dem Wort und dass wir es aufmerksam lesen sollen. Der erste Punkt ist, oder Grund, das prophetische Wort ist erwiesenes Wort, macht er uns hier in diesem Abschnitt klar. Macht es klar an dem Beispiel dieses Verwandlungserlebnisses auf jenem Berg. Die drei Jünger, Johannes, Petrus, Jakobus waren da, Mose, Elia aus der jenseitigen Welt. Sie haben die Stimme gehört. Er hat gesagt, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Dass Matthäus, dass diese Geschichte, dieses Erlebnis aufgeschrieben hat, sagt, Petrus ist wahr, ist erwiesen, ist bestätigt. Wir haben es selber gesehen. Wir haben es selber gehört. Und deshalb sagt Petrus, weil es erwiesen ist, darum haltet fest. Das ist ein guter Grund an dem völlig gewissen und prophetischen Wort. Und so sind zum Beispiel auch die prophetischen Schriften des Alten Testamentes erwiesen und bestätigt. Durch die Ereignisse des Neuen Testamentes, das dürfen wir auch mal bedenken. Das ist ja eine Historie. Nehmen wir die Weissagungen auf Jesus Christus. Und um ihn handelt sich eigentlich die Bibel von A bis Z. Im Alten Testament lesen wir Jahrhunderte, bevor Christus geboren wurde, von den Propheten niedergeschrieben, von Jesu Stamm, in welchem Stamm er kommen sollte und aus welchem Stamm. Nämlich aus dem Stamm Juda. Und so geschah es. Hunderte von Jahren, die erste Hindeutung, die erste prophetische Hindeutung ist 4000 Jahre zurück, bevor Jesus kam. Und es kam so. Aber die Propheten mussten getrieben durch den Heiligen Geist auch schreiben, aus welchem Hause der Messias kommen wird. Aus dem Hause David. Und aus welchem Hause kam er? Aus dem Hause David. Es wurde auch den Propheten gewiesen, durch den Heiligen Geist den Ort zu benennen. Und du, Bethlehem Ephrata, bist unter keinen Umständen die geringste in Israel. Er sollte in Bethlehem geboren werden. Und das Wort erwies sich als wahr. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland, wissen nicht weiter. Irgendwie hat der Stern sie ein bisschen zum Stillstand gebracht. Sie gehen zu dem Herode. Und dann holt er die Fachleute. Und sie schlagen die prophetischen Schriften auf, weil sie nicht wissen, wo denn der neugeborene König geboren wird. Was finden sie raus? Was finden sie raus? Bethlehem. Und der Stern geht weiter. Und es war Bethlehem. Petrus sagt, das prophetische Wort ist erwiesen. So halten wir aus diesem Grund umso fester an dem prophetischen Wort. Und diese Dinge konnten die Juden alle lesen, Jahrhunderte bevor der Heiland kam. Das prophetische Wort geht bis ins Detail. Es spricht von dem kommenden Erlöser, davon, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird.
Es spricht auch diese Geschichte von dem Einzug in Jerusalem schon. Da wird im Detail auf dem Füllen einer Eselin wird erwähnt im Alten Testament. Und wie kam Jesus rein? Gerade auf dem Eselsfüllen. Und dann ist auch die Rede von seinem Leiden und Sterben. Die Zeit ist nicht da. Man könnte jetzt also Bibelstunden füllen mit diesem herrlichen Thema, das prophetische Wort zu untersuchen und es dann abzugleichen mit den entsprechenden Erfüllungen Jahrhunderte später. Ja, da ist dann die Rede von den 30 Silberlingen. Und Judas zahlte sie oder empfing sie für seinen Verrat an seinem Meister. Es ist alles so gekommen. Da ist die Rede davon, dass man ein Grab bei einem Reichen ihm geben wird. Und als Jesus am Kreuz gestorben war, wohin mit ihm? Auf einmal war er da, der Josef von Arimathea, dieser Millionär wahrscheinlich. Und sagt, komm, ich habe eine Felsgruft, auf dass das Wort der Heiligen Schriften erfüllt wurde, dass da geredet wurde vom Propheten so und so. Halleluja. Die Heiligen Schriften sind erfüllte Schriften, sind erwiesenes Wort. Das prophetische Wort ist erfüllt. Warum zweifelt jemand? Umso fester haben wir es. Als Jesus zu Beginn seiner Wirksamkeit nach Nazareth kam, wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gereicht und er las, der Geist des Herrn ist auf mir. Schon bei Jesaja war das geschrieben. Darum, dass er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und Jesus rollte, als er da als junger Mensch noch die Buchrolle vorgelesen hatte, sie wieder zusammen und er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das prophetische Wort war beglaubigt, war bestätigt. Und das, ihr Lieben, dürfen wir von Herzen glauben. Das dürfen wir von Herzen auch so sehen. Und umso fester haben wir das prophetische Wort. Wer von euch glaubt fest an das prophetische Wort? Hebt mal als Zeugnis eure Hände. Die ganze Arche-Kirche bekennt vor der ganzen Welt. Wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Halleluja. Ja, darum haben wir es umso fester, sagt er. Und daraus, liebe Gemeinde, liebe Freunde, daraus dürfen wir ableiten, wenn schon das prophetische Wort im Alten Testament so erfüllt ist. Welchen Grund haben wir nicht zu glauben, dass das prophetische Wort des Alten Testamentes, das bis ins Letzte noch nicht erfüllt ist, dass es sich nicht auch noch erfüllen wird, oder? Das erste Kommen Jesu ist Punkt für Punkt abgehakt. Es ist geschehen, wie der Heilige Geist es inspiriert hat. Weshalb sollen wir nicht glauben, dass auch das verheißene zweite Kommen Jesu sich so ereignen wird, wie die Propheten es gesagt haben. Glaubt ihr das auch? Ja, das ist doch ein wunderbarer Rückschluss, eine wunderbare Folgerung, nicht wahr? Weißt du, wenn ich einen Vater habe, ich denke so an meinen Vater, der schon im Himmel ist, wenn der 99 Mal erwiesenermaßen die Wahrheit gesagt hat und ich konnte das nachprüfen, bitte sagt mir, welchen Grund gibt es, dass er beim 100. Mal mich anlügen würde? Aber diese Logik, der folgen viele Menschen. Nein. Und nun geht es nicht um meinen Vater, der mich leiblich gezeugt hat, sondern es geht um meinen himmlischen Vater, dessen Verheißungen, sie sind Ja und sie sind Amen. Sein Wort ist wahr. Was er gesagt hat, das hält er auch. Das tut er auch. Und er hat es schon erwiesen, dass er es tut. In der Fülle der erfüllten Prophetien des Neuen Testamentes. Und nun spricht die Bibel auch von der Gemeinde. Jesus sagt, das Evangelium wird verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Guck mal, da ist es doch schon wieder im Gange, erfüllt zu werden. Da war er mit einer kleinen Gruppe von zwölf sind ein Dutzend, nicht? Naja, nehmen wir die anderen noch dazu, und dann war es ein paar mehr. Zu Pfingsten waren sie 120. Meine Zeit, diese kleine Schar. Heute sind es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die zu der Gemeinde gehören. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen, meinen Fuß auf den Ölberg setzen, mit viel tausend meiner Heiligen. Und dann werde ich mein Reich aufrichten, für jedermann sichtbar. Ja, warum soll das nicht geschehen? Warum soll das nicht wahr werden? Wir sehen es doch vor unseren Augen. Er spricht von den Wehen in der letzten Zeit. Und es ist alles so geschehen. Die Bibel spricht von dem Israel, von den Juden in der weltweiten Zerstreuung. Und dass sie auch durch den Heiligen Geist wieder gezogen und gesammelt werden. Wie können wir zweifeln, dass Gottes Wort nicht prophetisches Wort oder umgekehrt, dass das prophetische Wort nicht Gottes Wort wäre? Nein, das ist unmöglich. Und er sagt, es wird auch das Gericht kommen. Er sagt, es wird die Hochzeit des Lammes gefeiert werden. Und er sagt, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Und ich werde abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod, keine Krankheit. Die Tränen und Leiden sind vorbei. Jesus sagt, ich baue eine neue Welt mit meiner auserwählten Gemeinde. Wir sehen das alles vor unseren Augen. Das prophetische Wort ist bestätigt und es wird Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt weiter bestätigt, bis dass es alles erfüllt. Ich kann euch aber noch nicht entlassen. Ich muss noch dieses sagen. Der zweite Grund, warum wir an dem prophetischen Wort festhalten und aufmerksam darauf achten sollen, ist nicht nur, dass es bestätigt und erwiesen ist, sondern das prophetische Wort, sagt er, ist ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Ist es nicht wahr, was er sagt? Die Welt ist ein dunkler Ort. Die Menschen sind verunsichert, orientierungslos und voller Ängste. Die Sünde ist der Leute Verderben, weltweiter Terror, Gewalt, Krieg, Kriminalität, sexuelle Ausbeutung von Frauen, Missbrauch von Kindern, Hunger, Kriege, Seuchen, Korruption, Hinterziehung, Veruntreuung, Ehebruch, Unzucht, Perversion, Misstrauen an allen Enden und Orten. Ja, dieser Ort, an dem wir leben, ist ein dunkler Ort. Da hat Petrus recht. Es ist ein dunkler Ort. Aber er sagt, es gibt ein Licht. Das ist das prophetische Wort. Haltet fest. Dieses Wort weist uns den Weg. Wo ist die Hilfe in der Heiligen Schrift? Je dunkler es wird, je mehr man auch euch Christen verwirren will, haltet fest an dem prophetischen Wort, denn es ist ein Licht an dunklem Ort. Ich will eine kleine Illustration gebrauchen. Nehmen wir mal ein Straßenschild nach Buxtehude. Da hinten irgendwo steht's. Was soll man schlauerweise tun? Mit einem Wegweiser. Man kann sich vor ihn hinstellen und ihn bezweifeln. Ja, man kann also auch eine Säge mitbringen und ihn auseinandersägen. Man kann die Metallteile in ein Reagenzglas tun. Man kann sie kochen und untersuchen, was es denn für Material ist. Nicht? Man kann prüfen, wer es aufgestellt hat, wann es aufgestellt wird. Man kann auch die Beulen untersuchen, die das Ding hat. Wann wirst du nach Buxtehude kommen? Ich frage dich. Ja, ihr lacht. Na, so ein Quatsch erzählt der Pastor in der Arche, nicht? Ja. Nein, aber so machen die Leute das mit der Bibel. Das ist doch wahr. So machen sie das mit der Bibel. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht ankommen. Und dann sagen sie dauernd, die Bibel stimmt nicht. Ich würde es anders machen, wie Petrus sagt. Ich würde es als ein Licht zur Orientierung verstehen. Ich würde es als einen Wegweiser verstehen. Ich würde das Wort Jesu ernst nehmen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich würde mich auf den Weg machen. Und wenn ich in Buxtehude bin, wo ja die Hunde bekanntlich mit dem Schwanz bellen, dann weiß ich bin angekommen. Dann erst kann ich beweisen. Und ich sage dir Folgendes, lieber Freund, lieber Zuschauer, lieber Gottesdienstbesucher. Ich sage dir, willst du herausfinden, ob die Bibel wirklich wahr ist, dann gebe ich dir einen guten Rat. Teste sie. Und sag nicht vorher, sie hat so viele Widersprüche, sondern geh und folge dem Licht des Lebens. Und wenn du angekommen bist, dann fälle ein Urteil und sag, ob sie wahr oder ob sie Lüge ist. Wer allerdings angekommen ist und den Herzensfrieden in Jesus Christus gefunden hat und die Rettung seiner Seele und die Hoffnung in dem Herrn und Heiland Jesus Christus, der kommt zu dem Ergebnis und sagt, wie gut, dass ich nicht rumgeduckert habe, sondern dass ich losgegangen bin. Meine Frage, wer will losgehen? Halleluja, wir gehen im Namen des Herrn. Und das ist eigentlich, was wir unseren Freunden auch wirklich sagen möchten. Jemand sagte einmal, ja, wissen Sie, und kommt auch zum Pastor und sagt, wissen Sie, die Bibel ist ja so schwer zu verstehen. Und der Pastor wusste nicht, dass dieser Mann ein ganz handfester und auch ein gemeiner Ehebrecher ist. Das wusste der Pastor nicht. Aber dieser Mann sagt, oh, Herr Pastor, die Bibel, oh, gucken Sie mal, müssen Sie verstehen, das ist doch zu schwer, wer kann das alles glauben? Das ist doch alles so schwer zu verstehen. Das sagt der, das ist der Heilige Geist, das ist Prophetie. Das sagt der, sagen Sie mal, was ist denn so schwer daran, wenn es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen? Kann man das nicht verstehen? Können Sie das nicht verstehen? Der hat kein Wort mehr gesagt, ist abgehauen. Aber er soll 14 Tage später wiedergekommen sein. Und er hat gesagt, Pastor, woher wissen Sie das, dass ich ein Ehebrecher bin? Ich habe gesagt, das steht in der Bibel. weil man sie so leicht verstehen kann. Ne? Man kann die Bibel, es ist so, die Bibel ist nur schwer zu verstehen für die, die sie nicht verstehen wollen. Aber wer sie verstehen will, wird sie möglicherweise nicht auf einmal verstehen. Dafür ist es ein zu gewaltiges Werk der Offenbarung Gottes, der Selbstoffenbarung Gottes. Wir sind Menschen und Gott ist so viel höher als wir Menschen. Wer kann ihn ergründen? Aber wenn der Heilige Geist in unser Herz und unser Leben kommt, dann können wir verstehen. Und irgendwann werden wir auch alles verstehen. Und wir werden feststellen, Gottes Wort ist wahr. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja.